Pole Dancing, Bondage Performances, überdimensional große phallische Skulpturen und Aktfotografie. In der zeitgenössischen Kunst finden sich verschiedene Spielarten von Sex und der Darstellung von Lust wieder. Und gleichzeitig Overknee-Stiefel mit schwindelerregenden Absätzen und schwarzglänzenden Lederkorsagen. Kleidung, die vor ein paar Jahren noch in den Nischen unterschiedlicher sexueller Praktiken auftauchten, die sind heute in den Schaufenstern der Fast-Fashion-Konzerne ausgestellt. Die Ästhetik des BDSM ist schon lange kein Erkennungsmerkmal sexueller Subkulturen mehr, sondern scheint fast wie selbstverständlich in dem Mainstream angekommen zu sein, auch in der Kunst. Aber woher kommt denn diese intensive Auseinandersetzung verschiedener KünstlerInnen mit diesem Thema? Und lässt sich da vielleicht sogar ein Trend erkennen? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol Magazin. Mein Name ist Aline Wruzina und ich freue mich, dass ihr auch bei dieser Folge wieder mit dabei seid. Hi!
Kunst und Leben, der Monopol Podcast von Detektor FM.
Und zu diesem Thema habe ich mir natürlich wie immer zwei ExpertInnen quasi ins Haus geholt. Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins, und ihren Kollegen Sebastian Frenzel. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ihr habt mit der Künstlerin Göksu Kunak gesprochen. Zentral für Kunaks Kunst ist der Körper. In den Performances arbeitet Kunak häufig mit Pole-DancerInnen und BodybuilderInnen zusammen. Und bei der diesjährigen Berlin Art Week wurden gleich zwei Performances gezeigt. Einmal Hunger und einmal Venus. Für Kunak ist der Körper ein Ready-Made. Könnt ihr das ein bisschen näher ausführen oder ein Beispiel dafür nennen?
Ja, ich kann das vielleicht ein bisschen beschreiben, wie das so abläuft bei so einer Performance. Also das war bei der Eröffnung in den Wilhelmhallen bei der Berlin Art Week und da hatte Kunak ganz interessante Cast von Leuten versammelt. Also da war eine professionelle Pole-Dancerin, dann waren da eine schwarze Bodybuilderin, die sich so dermaßen aufgepumpt hat über die Jahre, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, also dass man über ihr Gender auch sehr unklar ist, obwohl das ist einfach eine Frau. Aber die sieht halt mittlerweile sehr männlich aus, auch wahrscheinlich durch verschiedene Sachen, die einnimmt, die auch performt. Dann war ein männlicher Bodybuilder, der wirklich sehr, sehr ausladende Muskeln hatte. Und dann war noch eine Transgender-Person, sehr, sehr leicht bekleidet mit sehr ausladenden Brüsten. Und die haben da alle performt. Und Kunak hat halt vorher dann so einen Text vorgelesen, wo es halt darum ging, dass der Körper eine Skulptur ist.
Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Noch bis zum 24. August gibt es im Temporary Bauhaus Archiv die Ausstellung Otti Berger – Stoffe für die Architektur der Moderne, eine Installation von Judith Raum, zu sehen. Die Textilgestalterin Otti Berger entwarf in den 1930er Jahren Stoffe für die Architektur der Moderne, die bis heute faszinieren. In der Ausstellung macht die bildende Künstlerin Judith Raum Otti Bergers Werk sinnlich erlebbar. Zu sehen ist eine neue Videoarbeit neben zwei großformatigen, extra für die Ausstellung von der Handweberin Katja Stelz nachgewebten Wandstoffen. Am 16. Mai, 13. Juni und 11. Juli finden Lunchführungen durch die Ausstellung statt. Der Eintritt ist frei. Begleitend zur Ausstellung wurde die Publikation Otti Berger Weaving for Modernist Architecture veröffentlicht. Das Buch ist in englischer Ausgabe und englischer Ausgabe mit deutschsprachigem Beileger im Handel erhältlich. Mehr Informationen zu Ausstellung und Publikation gibt es auf bauhaus.de und in unseren Shownotes.
Also es geht darum, dass man den Körper gestalten kann, wie man möchte. Und dafür stehen halt diese Persönlichkeiten. Und die haben dann wirklich eine sehr eindrucksvolle Performance gemacht mit, wie gesagt, mit Pole Dancing oder dann mit so, da war so eine Hebebühne, das war so ganz roughe Ästhetik, wo die sich dann so hoch haben hochfahren lassen und von oben performt und getanzt, laute Musik und so. Also das war die eine Performance und die andere, die war dann zur Eröffnung der Berlin Art Week an der neuen Nationalgalerie und da war ein Auto im Spiel und es waren auch die gleichen Personen und da ging es halt sehr darum, mit diesem Auto dann zu spielen, sich darauf zu räkeln. Kunak selber ist dann auch mit nacktem Oberkörper und das ist halt alles sehr, sehr, also da wird der Körper sehr, sehr offensiv eingesetzt, es sieht total stylisch aus und aber gleichzeitig auch so ein bisschen bizarr, dass man so denkt, okay, warum ist jetzt die Kunstszene so total scharf darauf, sich das anzugucken, weil die war halt, die war sogar, ist sogar dreimal aufgetreten auf der Berlin Art Week. Alle überall nur Kunak, Kunak, Kunak. Und gleichzeitig gibt es auch so eine Pole-Dancerin, Frizzante heißt die in Berlin, die auch, also auf den Vernissagen, auf den Kunak nicht, es ist dann Frizzante, hat man das Gefühl. Also es ist einfach so ein totaler Hype.
Du hast es gerade schon angesprochen, die Themen, die zentralen Themen bei Göksu Kunaks Werken sind Migration und das queere Leben. Das vereint sich auch schon in den ProtagonistInnen, die du gerade beschrieben hast. Kannst du es trotzdem noch mal näher erläutern, wie Kunak das verarbeitet in vielleicht sonst auch anderen Werken?
Ja, das Interessante finde ich ja eben, dass Kunak ganz viel davon redet. Also Kunak ist eine total, sag mal, theoretisch hochgerüstete Person. Also Kunak hat schon ganz viel für Magazine geschrieben und so, hat auch gelehrt und weiß ganz viel zu sagen. Also was so die ganze queere Theorie ist und so weiter. Und ich finde aber in den Performances, das kann man auch einfach weglassen. Also das muss gar nicht sein. Ich glaube, für Kunak ist es total wichtig. Und es gibt auch so bestimmte Themen, wo man sagt, okay, das ist jetzt interessant. Also zum Beispiel, wenn Kunak ganz viel mit diesen In-Auto-Werkstätten oder mit Autos, also mit dieser Sexiness von so schnellen Autos spielt, dann ist das natürlich eine Referenz auch auf so ein gewisses Milieu, auch ein migrantisches Milieu, in dem das ganz wichtig ist. Und sie okkupiert das dann halt, weil eigentlich ist es eine Macho-Geste und Kunak natürlich nimmt sich das dann als eben nicht männlich definierte Person und nimmt dann halt sich, ja, also eignet sich das an. Also das kann man irgendwie, das kann man sehen, aber ansonsten, also es gibt auch andere Arbeiten von Kunak, die sich mit dem Hintergrund, mit dem Migrationshintergrund, mit der türkischen Nationalismus und solchen Sachen auseinandersetzen. Aber ich finde jetzt gerade, wenn man diese Körperkunst ansieht, dann sieht man das eigentlich nicht. Es ist ganz interessant, dass es einerseits so wichtig ist und andererseits finde ich aber, dass dann die Körper in diesen Performances so stark sind, dass der Rest eigentlich dann vielleicht auch fast dahinter zurücksteht.
Du hast gerade auch schon gesagt, dass es nicht nur zwei, sondern drei Performances gab, dass die Leute dahin geeilt sind. Das zeigt ja jetzt gerade der Kunstsommer und auch der Herbst, dass diese ganzen Kunst-Happenings auf jeden Fall wieder gut besucht sind. Die Menschen, die strömen da auf jeden Fall zu den Veranstaltungen hin. Es gibt viel Haut zu sehen, viel Körper und ja alles, was mit Sex zu tun hat. Aber ist die Pandemie quasi ein Grund für diese Obsession am Sex, weil wir alle so lange separiert waren? Oder woran liegt das? Ihr sagt das in dem Heft, beschreibt ihr die Obsession am Sex. Das ist euer Wording, glaube ich. Was steckt dahinter?
Ich denke, die Pandemie spielt auf jeden Fall eine große Rolle, aber die Digitalisierung spielt auch eine gewaltige Rolle. Vor allem erstmal in der Hinsicht, dass man sagen kann, je abstrakter die Arbeit wird, desto größer die Sehnsucht nach Sinnlichkeit und nach beseelten Dingen. Und desto größer die Lust einfach auf körperliche Erfahrungen oder auch diese neospiritistischen Erfahrungen, die ja von Yoga bis zu Ayahuasca-Seminaren reichen. Das sind ja wirklich massenhafte Phänomene. Wir haben für unser Heft auch mit dem Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme gesprochen, der den Begriff Fetisch uns auch nochmal so ein bisschen aufgedröselt hat. Der kommt ursprünglich aus einer Kolonialbeziehung. Also die Europäer, die katholischen Priester in afrikanischen Ländern verwenden ihn, um quasi Praktiken dort vor Ort zu beschreiben, die ihnen merkwürdig vorkommen, indem nämlich die Menschen dort Dingen, Eigenschaften und eine Beseeltheit und eine Belebtheit, eine magische Dimension zusprechen. Und die Europäer glauben halt, wir sind ja viel weiter, wir wissen nur der Mensch, nur das Subjekt ist quasi beseelt und die Dinge sind quasi tot, die stehen uns zur Verfügung, aber die haben keine Macht über uns. Und dann merkt man halt nach und nach, Moment mal, so spätestens im 19. Jahrhundert bricht das total auf bei Freud, bei Marx und so weiter, dass die merken, die Dinge haben eine totale Macht über uns. Da ist der Warenfetischismus, das heißt, wir geben für Dinge mehr aus, als sie eigentlich wert sind, weil wir glauben, dass sie uns irgendwie ermächtigen. Es gibt den religiösen Fetischismus natürlich auch, dass wir Reliquien anbeten und an die heiligen Objekte glauben. Und es gibt den sexuellen Fetischismus, den dann Freud vor allem entdeckt. Und indem man halt einfach merkt, anfangs geht man vor allem davon aus, dass das nur Männer sind. Deshalb sind ja auch die jungen Performerinnen heute so interessant, weil die dieses Modell umdrehen, dass halt Männer auf fetischistische Objekte von der Haarlocke über den Lederrock bis zum High Heel stehen. Und heute, um auf die Digitalisierung nochmal einzugehen, müssen wir quasi unser Verhältnis zu der Welt, zu den Objekten neu ordnen wieder mal. KI und Roboter stehen quasi vor der Tür und sind ja auf eine Art irgendwie intelligente, beseelte Dinge. Und da müssen wir uns halt dann nochmal fragen, was ist eigentlich der Mensch? Und der Hartmut Böhme hatte die ganz interessante Frage, ob Roboter eigentlich Fetischisten sein könnten. Oder ob nicht vielleicht der Fetischismus eigentlich eine Eigenschaft ist, an der man das Menschliche erkennt.
Kommen wir noch zu einer anderen Künstlerin, würde ich sie jetzt nennen, die auch einen Zugang zu ihrem Körper hat. Und zwar die Sexworkerin, Performancekünstlerin und sexpositive Feministin Christina Marleen. Elke, du hast mit ihr gesprochen. Kannst du sie uns ein bisschen näher beschreiben? Was macht sie als Performancekünstlerin aus?
Ja, Marleen, wie sie sich nennt, also ich glaube, man kann es einfach, sie sagt das selber so und das ist auch total offen. Es geht nicht darum, dass sie Künstlerin ist. Sie ist einfach eine Domina, die so Workshops macht und die kommt aus so einem Kontext, der sich mit Performance-Kunst auch, der so praktisch so auf der Kippe ist, so zwischen, das ist, finde ich, total interessant, diesen Hintergrund, den sie hat. Also es gibt so einen Choreografen, der heißt Ruckert und der hat unter anderem bei Pina Bausch getanzt und so und der hat aber schon immer in seinen Performances und Choreografien so sadomasochistische Elemente drin gehabt, hat diese Zeichen gemacht und mit dem hat sie irgendwie gearbeitet ganz viel und das ist so ihr Kontext, aber sie arbeitet einfach als ja, also sie macht Escort, man kann sie irgendwie für eine Nacht buchen, sie macht Workshops mit Leuten und sie sagt halt von sich, dass sie ihr Talent eigentlich ist, dass sie Leute an ihre Grenzen bringt. Und dass es das auch ist, was die Leute von ihr erwarten. Und sie ist extrem, also sie kennt sich total gut aus, also ist feministische Theorie und so weiter alles 100% da irgendwie. Und es ist total interessant, sich mit ihr zu unterhalten, auch darüber, was über die Wünsche der Menschen, denen sie begegnet und so. Also wir haben da irgendwie, ich fand das wirklich ein total interessantes Gespräch.
Mhm. Ich finde interessant auf jeden Fall, was sie zum Thema BDSM gesagt hat, wenn es ja, um das Thema Macht, Machtverhältnisse, Machtstrukturen geht und das Aufbrechen. Da hören wir sie an dieser Stelle mal selbst.
BDSM spiegelt einerseits die Machtstrukturen wider. Also es gibt natürlich wirklich dieses, ja, der Typ, der, also der Mann, der dominant ist und die submissive Frau, das gibt es. Und gleichzeitig ist BDSM aber auch der Ort, um so ein ganz queerer Ort, weil genau diese Rollen die ganze Zeit gebrochen werden. Also warum sind Dominas so gut bezahlt? Ja, guten Morgen, weil es massenhaft devote Männer gibt, die nicht wissen, wohin mit sich, weil es ja auch ein Tabu ist. Also genau die sind ja häufig unsichtbar, weil das mit Männlichkeit halt überhaupt nicht zusammengeht oder das Männlichkeitsbild auch zerstört wird, wenn das quasi performt wird. Deshalb ist BDSM, wie gesagt, auch ein progressiver oder queerer Ort, weil dort sowohl Machtstrukturen aufgebrochen werden, als auch Geschlechterrollen.
Es ist ja sowieso, interessant ist, dass natürlich Marleen, so wie auch die meisten anderen, die sich öffentlich dazu äußern, das sind alles eher Frauen oder queere Personen. Also das heißt, dass die öffentliche Thematisierung von BDSM ist so total weiblich oder queer dominiert, was dem Ganzen halt so einen emanzipatorischen Kick gibt. Also es gibt ja auch mittlerweile so eine pornopositive Bewegung und so. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Man vergisst dabei manchmal vielleicht, dass es auch diese klassischen Machtverhältnisse auch natürlich gibt im Porno und auch in der Sadomaso-Szene. Aber ich finde das irgendwie, ich finde das irgendwie gut, dass es, ja, dass es also, dass so das emanzipatorische Potenzial von Peitschen und so weiter, dass das jetzt mal öffentlich diskutiert wird.
Mhm, dass es so ein bisschen aus der feministischen Szene hochgetragen wird. Um ebenfalls so das Aufbrechen von Geschlechterrollen und Machtverhältnisse geht es auch in den Werken der chinesischen Künstlerin Yuxi Li. Sie inszeniert in ihren Fotografien nackte Männer auf zum Teil ja ganz spielerische Art und Weise, zum Beispiel, wie sie gemeinsam Seil springen, beim Spielen mit Kinderspielsachen oder auch ganz ästhetisch in der Badewanne mit einem Oktopus, der den Intimbereich des Mannes bedeckt. Yushi Li ist auf all diesen Bildern komplett angezogen. Und ich frage mich, wie diese, wie sie mit ihren Werken in diese Reihe passt zum Thema Körper und Sex, wie, warum ihr sie da reingenommen habt.
Naja, passt doch perfekt. Also ich meine, das ist natürlich, das ist so ganz lustig, finde ich. Also ich finde Yushi, ich finde die Werke unheimlich lustig und deswegen wollte ich sie auch unbedingt dabei haben, weil sie einfach so diese klassische, erstmal, das ist eine alte Geschichte, sie dreht halt den klassischen Blick um. Also normalerweise sind ja die Frauen immer nackt in der Kunstgeschichte und die Männer sind angezogen, sie dreht es halt um. Und man hat irgendwie auf einmal so wirklich auf jedem Bild hast du plötzlich so nackten Typen, die sehen alle so ein bisschen ähnlich aus. Also sie hat da schon auf jeden Fall ein Beuteschema. Die sind alle so ein bisschen blässliche, so also kaukasische Typen, also ein bisschen weich irgendwie mit so Locken und so. Und das ist offensichtlich die Männer, auf die sie steht. Und die hat sie halt so Tinder-mäßig dann herbei organisiert. Und sie hat gebeten, sich auszuziehen, einfach für diese Fotografie, also für diese Kunst. Und das Lustige dabei ist, dass es eben nicht, es ist halt nicht eins zu eins eine erotische Fantasie von ihr. Schon so ein bisschen, aber vor allen Dingen ist es halt so wahnsinnig ironisch, weil man es so lustig findet. Und meine Kollegin Silke Hohmann, die den Text dazu geschrieben hat, hat das sehr gut beschrieben, dass man, es ist so komisch. Also man ist es überhaupt nicht gewohnt, Männer zu sehen, die nackt posieren. Die Männer selber wissen nicht, wie es geht. Alle sind so ein bisschen peinlich berührt. Du hast auf einmal so viele Pimmel irgendwie im Blick und die du gar nicht haben willst. Ich finde das total interessant und sie macht es halt trotzdem und sie verzieht keine Miene. Sie sitzt da komplett angezogen. Der Typ macht irgendwas Absurdes. Also ich finde es wirklich sehr, sehr lustig und das ist halt einfach so eine Pointe eigentlich zu der Frage, wer, was für eine Erotik wollen wir eigentlich? Was für eine Erotik wünschen sich Frauen? Wer definiert die Bilder? Also das finde ich sehr schön in Szene gesetzt.
Ich finde halt spannend, das mit dem Oktopus, weil mich das jetzt eher, also ich finde, ich habe das Gefühl, das ist jetzt bei uns so Kultur, in der Kultur noch nicht so angekommen. Würde ich eher so im japanischen, chinesischen Raum tatsächlich auch verorten und kommt mir deswegen ganz skurril vor.
Du meinst so ein Oktopus sich ins Gemächt zu legen?
Ja, also weil das irgendwie so ein bisschen, da gibt in dieses, es gibt ja so eine Szene, wo es auch um, ich glaube, um Sex mit Oktopus, wo das so, ja, fetischisiert wird auch irgendwie. Und ich finde, das ist bei uns irgendwie noch nicht so wirklich angekommen. Weiß ich nicht, ob das noch kommt, aber das finde ich sehr.
Aber Oktopus ist total skupen. Angesagt in der zeitgenössischen Kunst. Ja. Sebastian, was hältst du von Oktopus in der Badewanne?
Ich hatte noch keinen in der Badewanne, aber ich würde es mal drauf anlegen.
Kommen wir zu einem weiteren Künstler, den ihr euch auch noch genauer angeschaut habt. Der ist Paul McCarthy. Allein über ihn könnte man auf jeden Fall eine ganze Podcast-Folge machen, machen wir an dieser Stelle aber nicht. Der US-amerikanische Künstler beschäftigt sich in seinen monumentalen Skulpturen und auch sehr raumeinnehmenden Installationen mit gesellschaftlichen Tabus. Er rüttelt auf und er stellt auch Gewalt dar. Seit mehreren Jahren arbeitet er an einer Gegenwelt zu der ja, traumhaften Disney-Welt, mit der wir vertraut sind. Da wird Schneewittchen masturbierend dargestellt, die sieben Zwerge, die haben phallische Nasen. Genau, also Paul McCarthy, der testet da auf jeden Fall auch aus, inwieweit er uns BetrachterInnen ja vielleicht so Grenzen von uns auch überschreitet. Wo liegen denn da die Grenzen? Ist da alles erlaubt in der Kunst?
Also ich glaube, mit dem Oktopus in der Badewanne hätte Paul McCarthy überhaupt kein Problem. Das wäre dem eher zu harmlos. Der ist wirklich eine totale Legende. Du hast es ja schon angedeutet. Kommt aus einem kalifornischen Background, aber bezieht sich natürlich auch stark auf eine europäische Tradition von so Wiener Aktionismus, die wiederum in der Tradition von Freud und so stehen. Und bei Paul McCarthy, da kann man wirklich sagen, die Kunst lebt von Ekel und Trauma. Ja, da ist irgendwie penetrierte Körperöffnung, da ist Ketchup, Schokosoße, die sich wie Dünnschiss auf verdrehten Körpern darüber klebt. Du hast die Leute, die in seinen Filmen auftreten, das ist oft er selber, mit anderen Darstellern auch. Und die aktuelle Reihe, die er gemacht hat, die war mit der deutschen Schauspielerin Lilith Stangenberg. Davon sind gerade Filme von diesen Performances sind in Berlin ausgestellt. Und wir haben Paul McCarthy dann in der Ausstellung auch getroffen und haben uns die Filme da auch angeguckt. Und das ist wirklich nur schwer zu ertragen. Er gibt da selber diese autoritären Clowns. Die Reihe heißt, wie gesagt, A und E. Und A und E steht für Adam und Eva, aber auch für Adolf und Eva, für Amerika und Europa, für Alter und Ego, im Endeffekt für uns alle. Und darum geht es wirklich bei ihm, um das Patriarchat, das sich quasi quer durch die Menschheitsgeschichte vom Christentum bis nach Hollywood, eben bis zu Disney und dem Weihnachtsmann und Schneewittchen durchzieht. Und Ekel und Trauma und dass er uns da an die Grenzen führt, das ist halt die Hoffnung oder der Glaube, dass wir vielleicht, dass es einen Zusammenhang gibt von unterdrückter Libido und Faschismus oder Patriarchat und dass man das vielleicht aufbrechen oder auf jeden Fall erstmal in dem totalen Exzess deutlich machen kann.
Er ist ja Zeitgenosse beispielsweise von der feministischen Künstlerin Judy Chicago. Was hat sich denn seiner Meinung nach in Bezug auf den Umgang mit der sexuellen Darstellungsweise in der zeitgenössischen Kunst ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert?
Ich fürchte, es hat sich wenig verändert. Also in seinen neueren Filmen tritt dann Donald Trump auf, der ja auch so ein Inbegriff vom Patriarchat ist. Da ist halt Donald mit Melania und Andy Warhol tritt auch noch mit auf. Also es geht wirklich um die Verflechtung, die korrupten Verflechtungen von Politik, Entertainment, Wirtschaft, Machteliten, in denen überall diese patriarchalen Strukturen stecken.
Christmas Tree, so heißt eine aufblasbare Skulptur, die Paul McCarthy 2014 auf der Place Vendôme in Paris ausgestellt oder aufgestellt hat. Christmas Tree ist ein grüner Weihnachtsbaum, der aber tatsächlich auch eher an einen überdimensional großen Analplug erinnerte und hat, ja, diese Skulptur hat auf jeden Fall auch für heftige Reaktionen gesorgt. Er wurde unter anderem auch für diese Darstellung, für diese Skulptur geschlagen. Meint ihr, dass die Reaktion jetzt heute, fast 10 Jahre später, eine andere wäre?
Es ist keine Ahnung. Also ich glaube, dass die meisten Leute immer noch nicht so vertraut mit Buttplugs sind und das auch gar nicht unbedingt als Weihnachtsbaum haben möchten. Aber ich glaube, das war dann vielleicht auch eher ein unglücklicher Zufall, dass er dann geschlagen wurde. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, also einerseits, ich meine, der Ausgangspunkt unserer Recherche war ja eben, dass Leute eigentlich offensichtlich besser klarkommen mit so, mit gerade so Fetischsachen und mit Leder und diesen ganzen Sachen als früher. Also vielleicht wäre es ein bisschen besser. Aber ich glaube trotzdem, dass so eine Mehrheit der Gesellschaft, dass sich immer noch von provoziert fühlt. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache.
Paul McCarthy hat bei uns nochmal gesagt, dass heterosexuelle Männer mit dem Analen halt wirklich ein Mega-Problem haben nach wie vor, dass es so ein Drama für die ist. Und er hat das irgendwie lustig beschrieben, der Mund, das Arschloch und die Vagina, die Körperöffnung sind Thema meiner Arbeit. Und es geht bei ihm aber neben diesem Erotischen und dem Abjekten auch um das Thema der Leere wirklich. Also was ist da eigentlich in uns? Was ist so das Herz der Finsternis in unserem Inneren? Und ja, mit dieser Erkundung über die Körperöffnung haben offenbar heterosexuelle Männer nach wie vor ein größeres Problem.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass, wenn ich jetzt überlege, 10 Jahre, da ist ja schon wieder eine fast neue Generation herangewachsen. Das ist auf jeden Fall, bei den jungen Menschen hätte ich mir vorgestellt, würde es vielleicht eher nicht zu starken Reaktionen mehr führen, dadurch, dass es einfach die feministische Szene seitdem stärker im Mainstream angekommen ist und auch sowas wie Analplugs zum Beispiel in so jetzt bei den, keine Ahnung, 18 bis Anfang 30-Jährigen in so Serien auch bekannter geworden ist, wie zum Beispiel Sex Education oder ähnliches. Deswegen hätte ich erwartet, dass es vielleicht ein bisschen weniger starke Reaktionen gibt, aber vielleicht ist es auch nur der Blick aus meiner Bubble.
Ja, vielleicht. Ich meine, ich finde auch immer noch die Filme, ich kann mir das keine 2 Minuten angucken. Also ich bin wirklich, wir haben ja auch, also Sebastian und ich, wir haben ja auch viel gesehen in unserer langen Kunstkritikerkarriere und so. Aber das, ich finde es wirklich richtig krass. Und ich finde, also ich höre super gerne zu, wie Sebastian drüber redet. Ich finde es total interessant, aber mich da reinzusetzen, finde ich echt schmerzhaft. Ich bin ganz froh, dass ich den Text nicht geschrieben habe.
Ja, ich stimme Elke aber vollkommen zu. Das ist echt unerträglich. Und ich finde es aber auch gut in dieser Form der Überschreitung, weil man da erstmal hinkommen muss. Und wir haben viel über Ermächtigung gesprochen und darüber, dass jetzt auch Frauen und queere Personen das machen. Man muss natürlich auch sagen, auch in Bezug auf das Thema Digitalisierung, es geht dann natürlich auch um Bildproduktion. Also bei jeder dieser Performance steht man vor einer Wand von Handys, die da drauf gehalten werden. Sodass man sich oft auch fragen kann, sehe ich da eigentlich noch Körper? Geht es da um Körper? Oder geht es um erotisch aufgeladene Bilder, die gleich auf Instagram dann geliked und verbreitet werden? Und geht es eigentlich um Ermächtigung und Überschreitung? Oder wird da nur was bedient, was dann übermorgen auch in der Mode von irgendeinem angesagten Designer übernommen wird? Also die Grenzen zwischen, ja, dass man dass man da so einen emanzipatorischen Wandel herbeiführt und dass man sich den neuen Technologien vielleicht eher ausliefert und deren Erregungspotenzial bedient, die sind halt fließend.
Das stimmt. Und Paul McCartney wird garantiert nie von irgendeinem Designer aufgenommen, um das nochmal zurückzubringen.
Also wirklich. Und der hatte auch selten eigentlich kommerziellen Erfolg. Diese Filme, die der macht, die gehen 1,5 Stunden, sind wahnsinnig aufwendig. Der hat ein Filmstudio mit Darstellern, mit Kameraleuten und so weiter und den ganzen Props, die er hat. Und die kauft natürlich niemand. Also die Leute kaufen Malerei oder irgendeine Skulptur vielleicht noch. Aber der Typ macht halt diese stundenlangen Performances, für die er Schauspieler engagiert, wochenlang übt und arbeitet. Und das ist wirklich schon beeindruckend, mit welcher Hartnäckigkeit er unseren Trieben hinterherjagt.
Versuchen wir an dieser Stelle noch ein Fazit zu ziehen. Während der Recherche ist mir ein Satz aus dem Novemberheft besonders im Kopf hängen geblieben. Der heißt: Sind Körperflüssigkeiten das notwendige Gegengewicht zur KI? Haben sich da in den Gesprächen, die ihr geführt habt mit den unterschiedlichen KünstlerInnen, Fragen oder neue Gedanken oder Ideen dazu aufgetan?
Ja, total. Also es war eigentlich, also für mich war es so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass ich dachte, ach so, ja klar, wir wollen jetzt Körper, weil wir so viel KI und Technologie und so weiter haben. Aber wenn man dann kurz länger nachdenkt, wird einem sofort klar, dass es natürlich auch Hand in Hand geht. Das heißt also, Obsession mit dem Sex ist einerseits eine Gegenbewegung dazu, dass man das alles so abstrakt ist und technologisch, aber es ist auch ein Effekt der Technologie. Also Sebastian hat das ja gerade schon beschrieben, damit also allein durch die Logik der Algorithmen, das heißt, dass Sachen, die so ein bisschen krass sind, also dass diese Ästhetik, diese BDSM-Ästhetik ist ja auch einfach ganz plump, so ein bisschen krass überschreitend und deswegen wird die nach vorne gespült, bekommt halt dieses Interesse und das ist einfach so ein Instagram-Phänomen oder ein Social-Media-Phänomen. Und auf der anderen Seite, also wenn man so ein bisschen in die guckt, was so über Sexualität geschrieben wird, also es geht immer um Technologie. Also der Markt von Sextoys wächst total. Es gibt mittlerweile so Sachen, man kann so, es gibt so Hemden oder Sachen, die man sich überziehen kann, wo die Umarmung des Liebsten dann direkt irgendwie übertragen wird. Es gibt so Kussroboter und natürlich, also es gibt so auch Wissenschaftler, die sagen, ja, also in ein paar Jahren werden irgendwie 50% der sexuellen, also des Geschlechtsverkehrs, den wir haben, wird mit Robotern sein. Also es ist total klar, dass natürlich dass es Sexroboter geben wird und dass wir einfach ganz viel mit Maschinensex haben werden, auch diese VR-Brillen, das ist irgendwie die Zukunft des Porno und so. Also Technologie ist irgendwie ganz eng verwoben mit dem, was in Zukunft unsere Sexualität sein wird. Insofern ist es eben, sind Körperflüssigkeiten, also sind praktisch am Ende ein Teil der KI.
Sebastian, hast du dem noch was hinzuzufügen? Sonst würde ich...
Ich ergebe mich der Macht der Maschinen und der Fetische. Ich freue mich drauf.
Das sagen Elke Buhr und Sebastian Frenzel vom Monopol-Magazin. Mit den beiden habe ich über eine neue Obsession für Sex in der zeitgenössischen Kunst und auch im Alltag gesprochen. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch.
Danke dir.
Sehr gerne.
Die Interviews, die Porträts und natürlich noch weitere Einblicke zum Thema Obsession für Sex in der zeitgenössischen Kunst könnt ihr euch natürlich im aktuellen Monopolheft anschauen und in Ruhe nachlesen. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plikat, die hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aline Vruzina, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.